SRF 3.
Verdacht auf Steuerbetrug. In Credit Suisse-Filialen in drei Ländern hat es Razzien gegeben. Was steckt dahinter? Politik auf die harte Tour. In Südafrika entlässt Präsident Zuma mehrere Minister. Was bezweckt er damit? Handschlag von Gesetzes wegen. Basel-Land reagiert damit auf die Affäre Interwil. Was bringt die Vorlage? Das ist Info 3, das kompakte News-Magazin. Im Studio ist Isabel Meissen. Mit der geballten Macht des Staates sind die Behörden heute Vormittag in Amsterdam, Paris und London vorgegangen und haben in Filialen der Credit Suisse Razzien durchgeführt. 55.000 verdächtige Konten standen im Visier der Aktion, die von den niederländischen Behörden initiiert wurde. Die Schweizer Bundesanwaltschaft wurde nicht informiert und gibt sich brüskiert. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Bereits gestern Donnerstag kam es offenbar in zähes Büros in den Niederlanden, aber auch in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Australien zu den Durchsuchungen. Die Fahnder hätten dabei Gemälde, Goldbarren, Bargeld und andere Vermögenswerte beschlagnahmt, heißt es von Seiten der niederländischen Behörden. Direkt betroffen seien gegen 4.000 Konten mit Verbindungen in die Niederlande. Das Pikante daran, die Durchsuchungsaktion wurde über Eurojust koordiniert. Das ist eine Plattform der Staatsanwaltschaften europäischer Länder für die Verfolgung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Also eine Art Pendant der Staatsanwaltschaften zu der Polizeiplattform Europol. Die Schweiz ist ein assoziiertes Mitglied von Eurojust, wie Mediensprecher André Marti von der Bundesanwaltschaft betont. Die Bundesanwaltschaft sei befremdet über das Vorgehen, denn die Schweiz sei bewusst nicht informiert worden über die Aktion.
Die Schweizer Behörden fühlen sich nicht nur übergangen, sondern hier wurden bewusst offensichtlich die Regeln des Spiels geritzt. Und das ist ausgesprochen befremdlich, wenn man daran denkt, dass alle bei Eurojust organisierten, zusammengeschlossenen Länder in der internationalen Verbrechensbekämpfung darauf angewiesen sind, dass die Kooperation gut funktioniert.
Die Bundesanwaltschaft will nun das weitere Vorgehen prüfen und verlangt eine Erklärung von den federführenden niederländischen Behörden. Die Credit Suisse hat die Razzien in ihren Räumlichkeiten in einem Kommuniqué bestätigt. Sie sei einer Strategie der vollständigen Steuerkonformität verpflichtet, schreibt sie weiter in der Mitteilung. Und sie arbeite in dem vorliegenden Fall mit den Untersuchungsbehörden zusammen.
Pyrotechnik im Fußballstadion, das wird zum Fall für das Bundesstrafgericht. Mehr dazu in den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Die Bundesanwaltschaft klagte einen 23-jährigen Stadionbesucher beim Bundesstrafgericht an. Dieser hatte Anfang 2016 bei einem Fußballspiel zwischen Luzern und St. Gallen mehrere Spreng- und Rauchkörper im Stadion gezündet. Es ist das erste Mal, dass die Bundesanwaltschaft eine Anklage wegen Gewalt in Sportstadien einreicht. Laut Mitteilung konnte dem Beschuldigten mit Überwachungsbildern nachgewiesen werden, dass er die Spreng- und Rauchkörper auf das Spielfeld geworfen hatte. Eine Person war dabei verletzt worden. Die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft lauten unter anderem schwere Körperverletzung und Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz. Die UNO reagierte auf die Entscheidung Israels, im Westjordanland eine neue Siedlung zu bauen. Siedlungen seien nach internationalem Recht illegal, bedrohten den Frieden und untergrabe die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung, sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Das israelische Sicherheitskabinett billigte letzte Nacht die entsprechenden Pläne für eine neue Ortschaft nördlich der Palästinenserstadt Ramallah. Die neue Siedlung ist als Ersatz gedacht für einen Anfang Februar geräumten Siedlungsaußenposten. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte damals versprochen, so schnell wie möglich eine neue Siedlung zu bauen. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat bekannt gegeben, wie er sich den Austritt Großbritanniens aus der EU vorstellt. Er schlägt vor, den Brexit in zwei Phasen zu verhandeln. Zuerst soll es um die Entflechtung Großbritanniens aus der EU gehen, dann um die Grundlagen der künftigen Zusammenarbeit zwischen einem unabhängigen Großbritannien und der EU. Daneben zeigt sich der EU-Ratspräsident bereit, schon vor dem eigentlichen Brexit über ein künftiges Freihandelsabkommen zu reden. Allerdings müssen dafür bei den Austrittsgesprächen schon substanzielle Fortschritte erzielt worden sein. Die britische Regierung hatte zuvor gefordert, die Trennung und die zukünftigen Beziehungen zusammen zu vereinbaren. Der frühere nationale Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn, ist laut einem Zeitungsbericht bereit, vor den Geheimdienstausschüssen des Parlaments auszusagen. Michael Flynn habe dem FBI und den zuständigen Stellen des Parlaments angeboten, über mögliche Verbindungen von Gefolgsleuten von Donald Trump und der russischen Regierung zu sprechen, schreibt das Wall Street Journal. Laut der Zeitung stellt Flynn aber eine Bedingung, bevor er aussagt. Er fordert Immunität, also den Schutz vor Strafverfolgung. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.659 Punkten minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 0,686 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,012. Das Wetter heute scheint trotz einiger Wolken überwiegend die Sonne und es wird warm mit 20 bis 24 Grad. In den Alpen ist es föhnig. Morgen ist es im Westen und Süden wechselnd bewölkt und speziell am Nachmittag zeitweise nass. Im Osten zeigt sich die Sonne häufig und es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad.
Mittag.
Es kriselt in der südafrikanischen Politik und heute kam es zum Eklat. Präsident Jacob Zuma baut seine Regierung radikal um, hat mehrere Minister aufs Mal entlassen. Darunter ist Finanzminister Pravin Gordhan. Auch er ist, wie der Präsident, Mitglied der Regierungspartei ANC. Ich habe mit der Journalistin Leonie March in Durban gesprochen und habe sie gefragt, stimmen die Gerüchte, der Finanzminister sei dem Präsidenten zu mächtig geworden?
Ja, der Finanzminister war sehr mächtig. Das liegt natürlich auch in der Natur des Ressorts. Aber der Hintergrund ist ein schwelender Machtkampf zwischen Gordhan, dem Finanzminister, und Präsident Jacob Zuma. Gordhan hatte mehrere Pläne Zumas durchkreuzt. Er wollte zum Beispiel die Staatsausgaben begrenzen. Er hat unbeirrt seinen Kurs der Haushaltsdisziplin verfolgt. Er ist konsequent gegen Misswirtschaft in den Staatskonzernen vorgegangen und auch konsequent gegen Korruption vorgegangen, für die Präsident Zuma ja wirklich steht.
Nicht nur der Finanzminister musste gehen, es mussten auch andere führende ANC-Politiker dran glauben, sie hätten Gordhan unterstützt, heißt es. Was sagt das aus über die Position des Präsidenten in seiner eigenen Partei?
Also ich würde sagen, die Luft wird dünner für Präsident Zuma, denn die eigene Partei ist tief gespalten und seit der nächtlichen Entscheidung jetzt noch tiefer gespalten. Denn das ist wirklich ein verantwortungsloser Umgang mit Macht. Es gibt heftige wirtschaftliche Konsequenzen. Die südafrikanische Währung ist eingebrochen. Wirtschaftswissenschaftler warnen jetzt vor einer Reaktion der Ratingagenturen, vor einem Downgrade auf Ramsch-Niveau. Und natürlich ist auch eine südafrikanische Demokratie kein Selbstbedienungsladen, in dem man hier einfach Minister rauswerfen kann und benennen kann, wenn sie einem persönlich nicht liegen oder wenn sie die eigenen Pläne zur Selbstbereicherung durchkreuzen.
Zuma ist umstritten. Hat er mit dieser Regierungsumbildung seine Haut retten können?
Also bisher ja. Jetzt muss man abwarten, was in den nächsten Tagen und vielleicht auch sogar Wochen passiert. Die Oppositionsparteien haben bereits ein weiteres Misstrauensvotum im Parlament angekündigt. Es gab schon mehrere dieser Voten. Die sind bis jetzt immer an der ANC-Mehrheit gescheitert. Das könnte jetzt anders sein, weil eben viele ANC-Politiker und Parlamentsmitglieder auch sehen, dass Präsident Zuma nun wirklich nicht mehr haltbar ist. Das ist sozusagen der letzte Tropfen hier, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Da muss man sehen, ob da diesmal eine Mehrheit zustande kommt. Dann müsste Zuma wirklich seinen Hut nehmen. Ansonsten muss man gucken, welche demokratischen Mittel Südafrika noch zur Verfügung stehen, um diesen ungeliebten und wirklich auch nicht mehr tragbaren Präsidenten loszuwerden.
Sagt die Journalistin Leonie March in Südafrika.
Info 3 Mittag.
Ein Gesetz über den Handschlag an Schulen, das soll es bald geben im Baselbiet. Die Regierung reagiert damit auf die Affäre vor einem Jahr in Terwil, bei der zwei muslimische Schüler der Lehrerin aus religiösen Gründen nicht die Hand geben wollten. Das hat schweizweit und weltweit Schlagzeilen gemacht. Mit dem Gesetz will die Regierung den Händedruck an Schulen also zur Pflicht erklären. Doch die Vernehmlassung zeigt, es wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet, sagt Regionalkorrespondent Patrick Künzle.
Das Handschlaggesetz will vor allem eines: eine Hilfe sein für Lehrerinnen und Lehrer. Sie müssen in Zukunft wissen, wie sie reagieren sollen, wenn ihnen zum Beispiel ein Schüler nicht die Hand geben will oder es ähnliche Probleme gibt. Doch eine Hilfe sei das neue Gesetz eben gerade nicht, monieren Kritiker. Ein Beispiel: Im Gesetzesentwurf steht, die Schulen müssten künftig alle ausländischen Schüler dem Migrationsamt melden, bei denen es, Zitat, wesentliche Probleme im Zusammenhang mit der Integration gibt. Was aber heißt das genau? Wann ist ein Problem mit einem Schüler derart gravierend, dass es gemeldet werden muss? Das Gesetz beantwortet diese Frage nicht, kritisiert Jurist und SP-Kantonsparlamentarier Diego Stoll.
Es ist überhaupt nicht klar, was ist ein wesentliches Problem bei der Integration und was ist ein unwesentliches Problem bei der Integration. Die Schulbehörden sind eigentlich mit technischen, rechtsdogmatischen Begriffen wie Integration nicht besonders vertraut. Und wenn man dann dort erhebliche Rechtsfolgen dran knüpft, ist das schon auch problematisch.
Pascal Riff, selber Schulleiter und CVP-Politiker, macht auf eine weitere Schwachstelle des Gesetzes aufmerksam. Dort steht: Alle Schülerinnen und Schüler müssten, Zitat, an hiesig gängigen Ritualen wie dem Handschlag teilnehmen. Damit könne er als Schulleiter wenig anfangen.
Ja, das Problem ist, was sind hiesige gängige Rituale? Da würde wahrscheinlich jeder und jede etwas anderes darunter verstehen.
So stelle sich beispielsweise die Frage, ob ein Krippenspiel ein hiesig gängiges Ritual sei und daher Pflicht auch für Muslime. Das Gesetz sei da völlig unklar. Diese Kritik sei Wortklauberei, findet dagegen die SVP in Basel-Land. Kantonalpräsident Oskar Kämpfer sagt, es sei falsch, an einzelnen Formulierungen herumzunörgeln. Es gehe um etwas anderes.
Die Handschlagsaffäre hat gezeigt, dass die Lehrer offenbar eine vertiefte Abstützung ihrer Entscheidungsgrundlagen haben wollen. Und wir sind gerne bereit, die Lehrer dabei zu unterstützen, indem wir das in einem Gesetz formulieren. Dann kann er sagen, ich verhalte mich gesetzeskonform, das heißt entsprechend den Normen, die diese Gesellschaft will.
Zudem, findet die SVP, dürfe man ruhig den Lehrerinnen und Lehrern vertrauen. Diese würden das Handschlaggesetz bestimmt mit Augenmaß umsetzen und einen Schüler nur dann dem Migrationsamt melden, wenn es gravierende Probleme gäbe.
Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF. Heute im Studio Patrick Seiler und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.